rocks out here on the chain gang. I'm breaking rocks and serving my time. I'm breaking rocks out here on the chain gang.
Deutschradio Lora auf 104,5 MHz. Das Thema vom heutigen Wortkanal sind in den Medien tätige Frauen. Anlass zu der Sendung hat eine von der Frauengruppe von der Schweizerischen Journalistinnen- und Journalistenunion organisierte Tagung gegeben. An dieser Tagung haben Frauen aus verschiedenen Schweizer Medien teilgenommen. Die Tagung ist unter dem Motto gelaufen: Wer hat Angst vor Chefredaktorinnen? Sicher keine Angst vor Chefredaktorinnen haben Ursula Steinecker
und Tanita Krattinger, die noch durch die Sendung begleiten. Ihr gehört in den nächsten anderthalb Stunden Referatausschnitt von dieser Tagung. Aus Referentinnen eingeladen sind Helen Steiner, sie ist Redaktionsleiterin Kultur beim Fernsehen DRS, und Sibylle Blockstedt, sie ist freie Journalistin vom Deutschen Journalistinnenbund. Ausser der Referatausschnitt berichtet Katrin Gossi von der Frauenpostulat von der SJU und Erika Trepp von der Gewerkschaft Druck und Papier vom aktuellen Arbeitskampf um die Mindestlöhne für Hilfsarbeiterinnen im Druckgewerbe. Am Schluss gehört ihr dann ein Interview mit Helen Steiner und eine Zusammenfassung und einen Ausblick über die Zukunft der Vernetzung unter Journalistinnen. Gonna break this chain off the rung.
I'm gonna lay down somewhere shady. Einsteigen tun wir mit Regula Mühlebach von der SJU.
Trotz 9 Jahren Verfassungsartikel für Mann und Frau sind Frauen in den Medienunternehmen immer noch krass untervertreten. Das ist ja sattsam bekannt. Männer diktieren nach wie vor, was Journalismus ist. Sie diktieren die Arbeitsbedingungen und setzen die inhaltlichen Normen, indem sie in den gewichtigen Ressorts wie Politik und Wirtschaft mit ihren Verlautbarungen die Meinung bilden. Es wird ein langwieriger und fairer Kampf sein, die Gleichstellung der Frauen auf den Redaktionen durchzusetzen und damit unsere Arbeitswelt umzugestalten. Dessen ist sich die SJU bewusst. In den letzten 4 Jahren hat sich aber immer mehr die Idee durchgesetzt, dass Frauenforderungen in der Gewerkschaftsarbeit der nächsten Jahre unbedingt Priorität haben müssen. Nach Rücksprachen in verschiedenen Betriebsgruppen hat die SJU ein Paket mit konkreten und kontrollierbaren Maßnahmen erarbeitet, die eine Gleichstellung der Frauen bei der Ausbildung, bei der Anstellung, bei der Beförderung und bei der Entlöhnung gewährleisten sollen. Diese Forderungen wollen wir euch heute vorstellen. Wir sind der Meinung, und das sind keinesfalls neue Erkenntnisse, dass nur mit konkreten und kontrollierbaren Maßnahmen eine paritätische Vertretung der Frauen in allen Bereichen und auf allen Hierarchiestufen erreicht werden kann.
Weiter geht's mit Referatausschnitt von der Helen Steiner. Die Helen Steiner ist seit dem 1971 beim Fernsehen DRS. Sie hat davor ein paar Semester Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte studiert und ist dann in den 60er Jahren als erste Frau Regie- und Dramaturgieassistentin am Zürcher Schauspielhaus geworden. Nach ein paar Jahren bei dem Deutschen Theater in Göttingen und bei den Wuppertaler Bühnen ist sie dann am 71. für ein 2-jähriges Volontariat zum Fernsehen gekommen. Sie hat dort unter dem Ulrich Kündig ihr Volontariat gemacht. Der Ulrich Kündig war damals Ausbildungsleiter und ist heute Programmdirektor. Bis 1980 hat Helen Steiner 15 längere Dokumentarfilme gedreht, ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre vor allem für die Sendung Zeitzeichen. Sie hat später vor allem Themen- und problembezogene Porträts gemacht, unter anderem eins von Helen Romer, das ist eine FBB-Mitbegründerin. Und die Methode von Helen Steiner ist prägt durch eine stark journalistische, konzeptionell prägte Dokumentarform, die so nah wie möglich an die Wirklichkeit geht. Seit dem 1. Oktober 1987 ist Helen Steiner Redaktionsleiterin Kultur beim Fernsehen DRS und sie erzählt ihr als Referat vor allem von dieser Zeit als Redaktionsleiterin.
Liebe Kollegin, ich freue mich sehr, hier zu sein und über so ein wichtiges Thema mit euch zu diskutieren. Der Titel der Veranstaltung Wer hat Angst vor Chefredaktorinnen ist ja recht herausfordernd und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir annehmen würden, nur die Angst vor Chefredaktoren hätten nur Männer. Ich glaube, wir Frauen haben zweifache Angst oder zumindest Ressentiments. Erstens Angst und Bedenken in die Hierarchie, in die männlich orientierte und männlich strukturierte Hierarchie reinzugehen. Und zweitens kommt natürlich auch die Angst dazu, oder zumindest das Unbehagen, das noch viele Frauen gegenüber weiblichen Chefs, Chefinnen haben. Es gibt ja wirklich genug Fälle, wir kennen die aus den eigenen Betrieben, aus der Politik, wo Frauen in so vereinzelten Chefpositionen zuweilen militanter, autoritärer vorgehen, das berühmte Thatcher-Syndrom. Das heißt also, Frauen ist nicht gleich von vornherein gleich besser. Das kann ja nicht funktionieren in den gegebenen Strukturen, aber ich möchte auf das dann noch detaillierter eingehen. Wenn ich hier ganz persönlich von meinen Erfahrungen spreche und auch über negative Erfahrungen, über Frustration berichte, dann bitte ich das nicht als etwas gegen die SRG aufzufassen. Meine persönliche Haltung und mein Engagement auch in Frauenfragen ist innerhalb der SRG-Führung bekannt. Aber ich möchte trotzdem klar betonen, dass ich loyal zu meinem Arbeitgeber stehe und dass meine Vorschläge, meine Bedenken, die ich gegenüber gewissen Dingen äußere, auf jeden Fall dazu dienen sollen, die Lage zu verbessern, dass es bessere Strukturen für Frauen geben sollte. Ich habe nämlich in verschiedensten Untersuchungen gelesen, dass in ganz Europa im Medienbereich es nicht viel bessere Zustände gibt als bei uns in der SRG. Ich soll hier über den Umgang mit Macht berichten. Und da gehört zuerst für mich dazu, über die eigene Motivation zu reden, mehr Macht, mehr Einfluss anzustreben. Ich bin nämlich überzeugt, dass sich Frauen vor einem Schritt, ob sie in die Hierarchie sollen oder wollen, viel mehr Gedanken machen, dass sie viel eher an der Sache interessiert sind und nicht an der Hierarchie oder an der Macht als solches. Deshalb ist ja hier eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten, dass Frauen in solche Jobs gar nicht rein wollen. Es gibt ja gerade bei den Journalistinnen die völlig legitime und verständliche Entscheidung für die sogenannte horizontale Karriere. Das heißt, die Basisarbeit ist ja eigentlich interessant genug und man hat als Programmmacher, als Journalistin bei den Zeitungen ja doch einen sehr großen Einfluss auf den Inhalt des Mediums. Also horizontale Karriere, das würde also heißen, den Versuch zu machen, immer schwierigere, differenzierte Filme oder Radiobeiträge zu machen oder eben Artikel zu schreiben. Meine Kollegin, die Dokumentarfilmerin Marianne Pletscher, hat das in einem Radiointerview sehr schön gesagt. Sie hat nämlich gesagt, wenn ich Arbeiterin in einer Hörnli-Fabrik wäre, dann würde ich auf jeden Fall mich für die Hierarchie entscheiden, weil dann hätte ich mehr Einfluss und die Arbeit wäre interessanter. Aber als Journalistin habe ich auch Einfluss an der Basis.
Jetzt berichtet Ellen Steiner über ihren Weg in eine leitende Position beim Fernseher DRS.
Er fragte vor mir drei Männer an. Alle sagten in dieser verworrenen Situation ab. Keiner wagte, die berühmte Karre aus dem Dreck zu ziehen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich auch sehr zögerte. Aber ich wurde dann mit zwei Sachen, ich nenne es mal so, gegängelt. Erstens einmal hat man mir gesagt, Frauen würden sich dauernd beklagen, dass man sie nicht zulasse zur Hierarchie, wenn man sie dann fragt, wollen sie nicht. Zweite war, dass man sagt, dauernd beklagen sich die Macher, man würde dauernd nur Administratoren in die Hierarchie holen und wenn man mal sie fragt, wollen sie auch nicht. Und damit war ich also klapp in der Falle drin. Dieser Argumentation konnte ich mich eigentlich schwerlich entziehen. Aber ich muss sagen, eine meiner Motivationen war ganz eindeutig, dass ich in einer so vertragten Situation die Redaktion, die Arbeit der Redaktion, die Sendungen und meine Kollegen nicht im Stich lassen wollte. Und im Gegensatz zu meinen Vorgängern habe ich auch also meine Kollegen gefragt, wie sie sich denn mich als Chefin vorstellen könnten. Und ich habe mich mit Argumenten, die einige dagegen hatten, oder mit Fragen, die sie an mich hatten, sehr auseinandergesetzt. Also ich gab meine bisherige Arbeit sehr schweren Herzens auf. Ich habe wirklich mit Leidenschaft Dokumentarfilme und Berichte fürs Literaturmagazin gemacht. Mir war meine Arbeit überhaupt nicht verleidet. Ich hätte da ohne weiteres Jahre noch weiterfahren können. Aber die Vorstellung, dass ich wieder einen Vorgesetzten hätte, der keine Ahnung von unserer Arbeit, unserem Handwerk hat, war mir unerträglich. Die Diskussion um Form und Inhalt mit jemandem, der unsere Arbeit nicht versteht, der von außen kommt, ist, das weiß jeder hier im Raum, wirklich entsetzlich mühsam. Wie gesagt, ich hege den leisen Zweifel, ob nicht Frauen eher dann geholt werden, wenn die Situation schwierig ist, wenn sie als sogenannte Troubleshooters eingesetzt werden können. Erst wenn die Lage brenzlig ist und man sich nicht mehr getraut, erinnert man sich der Frau. Und es ist klar, dadurch, dass wir Frauen immer mehr an der Sache und an den Themen interessiert sind und nicht a priori an der Hierarchiestufe als solches, sagen wir halt dann eher zu. Ich habe auf jeden Fall beobachtet, dass in schwierigen Situationen die Männer dann nicht so zugreifen, wie sie es sonst tun, sondern eher zurückhaltend sind, weil ja solche Posten, wo es schwierige Situationen sind, auch Schleudersitze bedeuten können und die sind ja dann machtgefährdend und hierarchiegefährdend. Aber neben der Sorge um unsere Redaktion und um unsere ganz persönliche Arbeit in der Redaktion wollte ich auch das Wagnis eingehen aus ganz persönlichen Gründen. Ich wollte herausfinden für mich, wie man mit Macht umgeht. Ich war wirklich neugierig, wie ich selbst, wie auch meine Umgebung auf die Tatsache reagiert, dass ich nun Chefin bin. Ich betrachtete alles als ein sogenanntes Experiment. Meine Frage war, was sich nun ändern könnte, wenn ich vom Status der Kollegin in den Status der Chefin wechsle, was verschiebt sich innerhalb des Magnetfeldes, wie kommen die Leute neu auf mich zu, was passiert eigentlich mit mir selbst. Nun in Klammern noch eine Bemerkung, ich erlebte, als ich mich dann entschlossen hatte, den Posten anzunehmen, die erste Überraschung. Ich stellte nämlich fest, dass man mir weit weniger Geld für die gleiche Arbeit bieten wollte, als meinen entsprechenden männlichen Kollegen. Alle meine Redaktionskollegen der Abteilung Kultur und Gesellschaft waren höher eingestuft, als was man mir anbieten wollte. Nicht genug, man bot mir weniger als einer meiner Mitarbeiter bereits hatte. Da ich also nicht a priori am Posten interessiert war, konnte ich nun kämpfen, dass ich wenigstens gleich bezahlt werde wie meine Kollegen, wie meine männlichen Kollegen. Aber es brauchte einen Briefwechsel und es brauchte sogar die Drohung, dass ich unter diesen Umständen den Job nicht machen würde. Und ich glaube kaum, dass männliche Kollegen diese Angebote gemacht werden. Ich weiß jetzt auch zuverlässig, dass man gewissen Redaktionsleitern in der Information, die jetzt neu gekommen sind, von vornherein schon mehr geboten hat als uns langjährigen Mitarbeitern mit jahrelanger Praxis bekommen. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist immer noch ein weites Feld. Die erste Zeit war sehr schwierig. Ich hatte ja anfangs überhaupt keine Ahnung von Hierarchie, von Administration oder Führung. Kaderkurse hatte ich erst im Laufe der Zeit, bei denen mir gewisse Techniken beigebracht wurden. Ich ging auch von einer völlig falschen Prämisse aus. Ich dachte, dass wenn ich schon einspringe und eine ungeliebte Funktion übernehme, somit meine Lieblingsbeschäftigung, das Filmen, aufgebe, so müsste es mir doch die Mitarbeiter leichter machen, zumal sie mich ja wünschten und mir ihre Mitarbeit zugesagt hatten. Sie sollten mir eigentlich die Möglichkeit von einer unautoritären, kollegialen Führung ermöglichen. Von dem ging ich aus. Das war eigentlich meine erste schmerzliche Enttäuschung für eine kollegiale Führungsstruktur. Braucht es in hohem Maße Eigenverantwortung, keine Autoritätsgläubigkeit, Vertrauen, Toleranz von allen Seiten. Und da fängt die Schwierigkeit ja schon an. Wir sind eben alle groß geworden in den unkollegialen und intoleranten Führungsstrukturen. Was ich spürte, war die Tatsache, dass man Frauen gegenüber keine größere Nachsicht oder Geduld hat, dass man sagt, also die müssen ja zuerst mal diese Dinge erlernen. Im Gegenteil, ich hatte oft das Gefühl, dass man meinen Vorgängern gegenüber, beide männlich und bei weitem nicht so erfahren im Fernsehjob, mehr Respekt, vielleicht Angst entgegenbrachte. Also Freiheit und ein anderer Führungsstil muss von allen Seiten gelernt werden. Ich habe aus diesen Erfahrungen heraus ein paar Konsequenzen überlegt, was man denn tun könnte, damit auch für Frauen Führungspositionen attraktiver werden. Es sind manchmal ganz persönliche Dinge, die man nicht unbedingt mit Strukturänderungen herbeibringen kann. Hier ein paar Punkte. Man muss sich selbst Zeit lassen. Man darf nicht ungeduldig werden mit sich selbst und meinen, man müsse schon gleich am ersten Tag funktionieren. Man soll sich gegebenenfalls Hilfen holen. Unsere Ausbildung reagiert ja da ganz toll und man könnte sich eigentlich ein Beispiel nehmen, dass da eben also Ansprechpartner sind. Ich weiß nicht, ob ihr in anderen Betrieben auch so eine Abteilung habt. Wichtig scheint mir, dass man sich nicht als Ausnahmefrau fühlt, die es geschafft hat und sich dadurch von der Hierarchie einverleiben lässt. Nämlich gerade dadurch, dass man sich als Ausnahmefrau empfindet, wird man ja noch stärker isoliert, man hat den Kontakt zur Basis total verloren. Ich habe da einige Kolleginnen gesehen, die ins Kader eingestiegen sind, die sind für mich eigentlich für die Frauensache dann verloren. Man sollte zur Sandwich-Position, in der man sich befindet, stehen und klar die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach oben vermitteln oder die Forderungen, wenn sie von oben kommen und sinnvoll sind, erklären nach unten. Wenn sie nicht sinnvoll sind, müsste man sie eigentlich bekämpfen. Gerade in diesem Bereich braucht es unheimlich viel Transparenz, dass man von beiden Seiten akzeptiert wird. Man muss den Mut entwickeln, zu einer anderen Kommunikationsform und zu einem anderen Führungsstil zu stehen, auch wenn die Hierarchie es nicht gerne sieht, also Mut zur unkonventionellen Art, das braucht meiner Ansicht nach die meiste Kraft und ein sehr großes Selbstbewusstsein, dass man sich hart erkämpfen muss, weil man ja von beiden Seiten beobachtet und unter Druck gesetzt wird. Um sich da frei zu schwimmen, das braucht schon einiges. Ich fordere auf jeden Fall eine spezifische Ausbildung für Frauen in verschiedenen Bereichen. Das kann themenspezifisch sein, dass man sensibilisiert für die Frauenprobleme allgemein. Es können aber gruppenspezifisch zielorientierte Kurse sein, wie zum Beispiel Kaderausbildung, Nachwuchsförderung, Kurse für ältere Mitarbeiterinnen, für den Wechsel von einem Beruf zum anderen. Also da gibt es eine ganz große Palette, die man also sich ausdenken könnte. Und ich bin der Meinung, es braucht auch Kurse für Männer und Frauen, bei denen man sensibilisiert, dass es auch frauenspezifische Inhalte und Formen gibt. Ich habe nämlich immer wieder, und das erlebe ich in unserem Betrieb immer wieder, dass man irgendwie die Art und Weise, wie Frauen schreiben, wie Frauen Interview führen, Filme machen oder Radiobeiträge machen, nicht so akzeptiert. Bei uns in der Informationsabteilung ist eigentlich so eher der knallharte Verhörjournalismus gefragt und das ist etwas, was ich zum Beispiel als Frau gar nicht machen möchte. Es braucht institutionalisierten Erfahrungsaustausch und Supervision von Anfang an. Ich persönlich bin auch für Begrenzung der Kaderzeit von 5 bis 8 Jahren. Damit würde die Hierarchie entmystifiziert. Das ist mal das eine. Das bedeutet aber, dass man die Fähigkeit des Filmemachens, des Radiomachens, des Artikelschreibens nicht verlernt und in der Praxis bleibt. Wenn man nicht mehr Programm machen kann oder Artikel schreiben kann, dann ist, also rein handwerklich, dann ist man ja fast gezwungen, in der Hierarchie zu bleiben. Und das, aus diesen Gründen bleiben ja so viele an ihren Stühlen kleben. Ich würde sagen, in die Hierarchie einsteigen müsste auch nicht sein mit dem Ziel, es ist nur eine Stufe eines Leiterchens. Das machen ja Männer so gern, also das Klettern da. Ich würde sagen, man kann auch reingehen, eine Zeit lang die Erfahrung machen und zurück wieder zur Basis. Ich finde, dass man auch verschiedene Arten von Hierarchie ausprobieren sollte. Doppelleitungen, Jobsharing und so weiter. Was ich persönlich als Ellen Steiner wichtig finde, Engagement in Frauengruppen und Kampf gegen die falsche Hierarchie, die nicht sachbezogen, sondern machtbezogen ist. Dass man immer Argumente verlangt bei uneinsichtigen Forderungen von oben. Dass man natürlich das kann man natürlich im Einzelkampf viel weniger. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich im letzten Jahr sehr viel Substanz in dieser Hinsicht verloren habe, weil ich mir vorgekommen bin, wie so mit einer Spielzeugpistole gegen einen Panzer vorzugehen. Und das ist wirklich eine völlig sinnlose Angelegenheit, von dem sollte man die Finger lassen. Also, Vernetzung der Frauen, Erfahrungsaustausch, das finde ich ganz unheimlich wichtig. Ich habe nun kein Blatt vor den Mund genommen bezüglich der negativen Erfahrungen. Trotzdem will ich also Frauen ermutigen, in die Hierarchie trotz der Widerstände, trotz der Frustrationen reinzugehen, damit sich langfristig etwas ändert. Sich solidarisieren, die Erfahrungen austauschen, nicht für sich in Anspruch nehmen. Ich bin es also diejenige, die es geschafft hat. Ich gebe zu, ich stehe etwas zwiespältig zur Quote. Ich würde aber trotzdem sagen, wir müssen die Quotenregelung verlangen, solange Frauen nicht freiwillig zugelassen werden. Aber letztendlich müssten wir auch auf die Qualität von uns Frauen vertrauen, auf unsere Kreativität, auf unsere Intelligenz, auf alles, was uns ausmacht, dass es sich mit der Zeit von alleine ergibt, dass wir für Führungsaufgaben zugelassen werden, geholt, ja gewünscht werden. Ohne uns Frauen, da bin ich also wirklich überzeugt, geht es in gar keinen Betrieb mehr. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ellen Steiner hat gesagt, ohne Frauen geht es in keinen Betrieb mehr. Hier ist Nina Simone und Rags and Old Iron.
Buying was just rags and old iron. much is it worth? It was once my most precious possession on earth. When I asked that old rag man, he'd like to buy. He just shook his head and continued to cry.
Ihr hört immer noch Radio Lora auf 104,5 MHz im offenen Wortkanal. Heute eine Sendung zu einer von der SJU veranstalteten Tagung für in den Medien tätige Frauen. Wer hat Angst vor Chefredaktorinnen? Weiter geht's mit Ausschnitt aus dem Referat von der Sibylle Blockstedt, Mitglied im Deutschen Journalistinnenbund. Sibylle Blockstedt, ab 1965 Mitglied vom SDS in Westberlin, ist eine der Mitbegründerinnen der Frauenzeitschrift Courage. Sie war für 3 Jahre Redakteurin beim SPD-Blatt Vorwärts und ist heute als freie Journalistin tätig. Der Deutsche Journalistinnenbund hat den Schweizer Journalistinnen einiges voraus, was Vernetzung anbelangt.
Wenn wir politisch aktiv werden, fangen wir doch immer an mit den eigenen Erfahrungen in diesem Beruf. Und ich habe mich seit fast 15 Jahren der Frauenberichterstattung verschrieben und wie viele der Kolleginnen auch, die später den Journalistinnenbund gegründet haben, mit diesem Thema natürlich besondere Erfahrungen in den Medien machen müssen. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, dass nur in wenigen Bereichen es überhaupt Daueranstellungen gibt, wenn man eine politisch aktuelle Frauenberichterstattung machen möchte. Also wenn man nicht Mode und Kosmetik machen will und etwa nur Psychologie, ohne das abwerten zu wollen, um Gottes Willen, dann ist eigentlich das kein Bereich, über den aktuell berichtet werden können. Eine solche Berichterstattung politisch aktuell kann überhaupt nur in der Printpresse, in der Tagespresse oder in der Wochenpresse stattfinden. Dieser Bereich ist zumindest in der Bundesrepublik eindeutig in Männerhand. Ein Zehntel beträgt zum Beispiel beim Spiegel das Verhältnis Frauen zu Männern. Und in der Tagespresse sind es 13%. Die allerdings, da sind die Frauen überwiegend im Lokalteil vertreten. Also konzentriert auf Bereiche, die nicht besonders angesehen sind. Entsprechend sind auch die Chancen, dort Themen unterzubringen. Und wenn Frauen es dann trotzdem mal versuchen, wird ihnen in der Regel gesagt, sie könnten ja gar nicht aktuell arbeiten. Und das ist letztendlich aber ein Circulus Vitiosus, der sich im Kreis dreht, weil sie dann auch nie die Chance hatten, es wirklich in zentralen Bereichen ausprobieren zu können. Die Frauenbewegung hatte ja einst versucht, dem ein Gegenkonzept durch Frauenzeitungen entgegenzusetzen, aber Männerberufe kann man letztendlich nicht durch einen Frauenbetrieb aufheben. Das ist von der Struktur her, glaube ich, ganz klar, dass es nicht die geeignete Gegenstrategie ist. Und die Industrie- und Handelskammer hat in der Bundesrepublik sehr eindeutig einmal definiert, was ein Männerberuf ist. Und der beginnt dann, wenn der Anteil der Männer mehr als 70% beträgt. Das heißt, wenn wir also sagen, diese 10 oder 13% in den politischen Medien der Bundesrepublik, das ist also fast noch mehr als ein Männerberuf, es ist eine absolute Domäne. Das bedeutet, dass mit ihrem oder dem Gesamtanteil von Journalistinnen von 20%, den wir in der Bundesrepublik haben, sind wir alle in einem Männerberuf tätig. Und der nicht unbeträchtliche Teil der Kolleginnen ist dann eben noch in der Textil-, Diät- oder Frisurenbranche dieses Gewerbes. Und entsprechend sind die Berichterstattungsmöglichkeiten für Frauen im politischen Bereich gering. Aus meiner Zeit im Vorwärts, ich war ja bis zum letzten Jahr 3 Jahre lang im Vorwärts nach der Courage-Zeit, kann ich berichten, dass es mich 3 Jahre gekostet hat, um einmal über die Hamburger Frauenliste, also wo nur Frauen für ein Landesparlament kandidierten, zu berichten, was normal für eine Wochenzeitung ein aktueller politischer Anlass wäre. 2,5 Jahre habe ich gebraucht, um eine Pornografie-Geschichte durchzusetzen, und hätte Emma nicht die Kampagne gemacht, wäre es nie durchgekommen. Das heißt aber, es musste erst von anderen Medien hochgezogen werden und zum Thema gemacht werden. Diese Funktionen können autonome Frauenzeitungen noch machen, wenn sie PR-trächtig sind. In diesem Fall hat es die Emma ja gemacht. Es ist noch nicht allzu lange her, als Berufsverbote für Feministinnen in den politischen Medien die Einstellungspraxis waren. Das gilt für alle renommierten Verlagshäuser. Eine Journalistin trat intern zum Beispiel mal im Spiegel in Streik, um dort noch über Frauenthemen zu sprechen, weil man lieber aus der Pharmaziebranche, aus irgendwelchen Fachzeitschriften Frauen oder Männer holte, statt Feministinnen einzustellen. Eine wurde nur eingestellt, weil man sicher war, dass sie keine Feministin war. Von einer anderen wird berichtet, dass sie ein Schreibverbot für Frauenthemen bekam, obwohl sie sonst in anderen Zeitungen sehr oft über feministische Themen berichtete, oder wahrscheinlich gerade deshalb. Und eine wiederum andere bekam bei der Einstellung für eine politische Korrespondenz in Bonn die Auflage, die Recherchen doch auch auf die Betten der Politiker auszudehnen. Entsprechend wurden in dieser Art von Zeitungen auch die Frauen ausgesucht. Es wurden überwiegend Frauen eingestellt, die sehr jung waren und politisch unerfahren, weil um so etwas dann, so die Kontakte auf diese Art herzustellen, entsprach das genau dann auch diesem Klischee. Auf unserer Hamburger Frauentagung sind wir dann auch mal nachgegangen, also des Journalistinnenbundes, was für ein Bild eigentlich die Medien vermitteln. Und das jetzt nicht nur das Frauenbild, sondern etwa auch das Männerbild. Luise Pusch hat sich für uns mal dran gesetzt und das Männerbild untersucht und kam dann zur Zusammenfassung, dass es alles einer Art entspreche, die ungefähr man so formulieren könne: lobe den Herrn in Spiegel, Zeit und Stern. Dabei kam sie auf unterschiedliche Männertypen. Die Männerfrage ist ja immer auch die Frauenfrage, nicht? In der Zeit ist eher der depressive Grübler vorherrschend. In Stern und Spiegel Alkoholiker mit der Tendenz zum Camelman. Das ironischste und distanzierteste Männerbild fand Luise Pusch zu ihrem eigenen Erstaunen im Journal für die Frau, einem Springerblatt. Und diese Art von Vergleichen haben wir auch in anderen Bereichen kennengelernt. Also selbst die Bild-Zeitung kommt in der Frauenberichterstattung, jetzt haben wir mal dann die Frauenberichterstattung untersucht, besser weg als viele der sogenannten progressiven Zeitungen. Und es ist fast merkwürdig oder fast überlegenswert, wie das eigentlich passieren kann, dass die Zeitschriften oder Zeitungen, die einen progressiven Anspruch haben, sich so wahnsinnig vehement gegen Frauen abgrenzen müssen. Warum die konservativen Medien scheinbar offener sind für Frauen. Also wenn man mal sich die Bunte ansieht, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, aber die haben einen richtigen großen mehrere Frauenseiten in dem Blatt. Dieses würde man in Stern oder Spiegel überhaupt nicht finden können. Was die Vertretung der Frauen in den Chefetagen betrifft, und das war uns im Journalistinnenbund auch immer ein großes Anliegen, ist die in den normalen Redaktionsetagen schon katastrophal gering. In den Chefetagen natürlich erst recht. Der Spiegel hat zum Beispiel nicht einmal eine Ressortleiterin. Dieser unhaltbare Zustand gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, also die Rundfunk- und Fernsehanstalten. Von 1902 Spitzenpositionen waren 1985 ganze 7% mit Frauen besetzt. Es gibt bislang nur eine einzige Chefredakteurin, Ulrike Wolf, man sieht sie ja ab und zu in der ARD, eine Programmdirektorin bei Radio Bremen, das ist sie aber inzwischen schon über seit 10 Jahren etwa, na, nicht ganz, aber seit 6 Jahren. Und alle Versuche, die der Deutsche Journalistinnenbund unternommen hat, eine Frau in eine Fernseh- oder Hörfunkredaktion zu hieven, sind bislang gescheitert. Solange es keine Frauen an den Spitzen der Medien gibt, besteht natürlich auch keine Möglichkeit, den Alltag der normalen, das heißt schreibenden Journalistin zu verändern. Veränderungen, wenn sie überhaupt sichtbar sind, wenn man die Schwergewichte mal zeichnen will, zeichnen sich bestenfalls in der Frauenpresse ab. Vor 10 oder 15 Jahren waren diese Stellen noch alle, die Chefredaktion alle mit Männern besetzt. Heute sind sie fast ausnahmslos mit Frauen besetzt. Der Mehrzahl der Frauen werden aber bei der Karriereförderung letztendlich nicht diese Chefredakteurspositionen helfen, sondern die Frauenförderungsgesetze, die die Rundfunk- und Fernsehanstalten dabei sind, bei uns zu diskutieren. Durch diese Maßnahmen, die zum Teil in einigen, zumindest in einem Bundesland, schon durch gesetzliche Maßnahmen bei uns unterstützt werden, also da wird ja auch, werden ja auch Frauenfördergesetze beschlossen, die dann auf die Rundfunkanstalten angewandt werden sollen, wobei noch nicht klar ist, ob der größte Sender, der Westdeutsche Rundfunk, nicht gegen dieses Gesetz Nordrhein-Westfalens klagen wird, weil gesagt wird, dieses sei ein Verstoß gegen die Pressefreiheit. Da ist noch kein Wort inhaltlich gesagt, aber die Tatsache, dass Frauen reinkommen könnten durch gesetzliche Maßnahmen, wird intern als Verstoß gegen die Pressefreiheit angesehen. Die Frauenmediengruppen haben sich, die es an den einzelnen Sendern ja schon seit über 10 Jahren gibt, haben sich in der Verabschiedung und in dem Kampf um die Frauenförderpläne stets mit den Gewerkschaften zusammengetan, mit der RFFU, also den Häusern, den Gewerkschaften, die für ein Rundfunkhaus jeweils zuständig sind. Diese Zusammenarbeit war mit Sicherheit auch ganz gut und dadurch, dass es dann immer 2 Gruppen gab, die faktisch gegenüber der Intendanz argumentieren konnten, war das hilfreich. In Teilen ist jetzt faktisch durch die Regionalgruppen des Journalistinnenbundes noch eine 3. dazugekommen, sodass jetzt also immerhin schon von 3 Lobbys aus an diese Chefpositionen herangegangen werden kann. Im Moment gibt es in den Rundfunkanstalten oder in den größeren die ersten Tendenzen für die Personalräte auch mit Frauenlisten anzutreten. Das wird beim Westdeutschen Rundfunk im Moment diskutiert und man versucht jetzt noch eine Einigung mit der IG Medien an dem Punkt herzustellen. Da, wo dasselbe in den Städten gemacht wird, also wo Frauenlisten gegen die ÖTV anfangen zu kandidieren oder zu überlegen, ob sie das dort auch kandidieren sollen, ist es so, dass die Gewerkschaften diesen Gruppen auch noch mit Ausschluss drohen. Also da wird nicht gesehen, dass das möglicherweise auch ein am selben Strang ziehen ist. Der Journalistinnenbund, der sich ja trotz der Existenz der Frauenmediengruppen zusammengeschlossen hat, wurde eigentlich aus einem anderen Interesse her notwendig. Er war nicht von Anfang an, in den Frauenmediengruppen sind ja alle Berufsgruppen drin, letztendlich ähnlich auch wie in den Gewerkschaften. Das hat leider dazu geführt, dass immer mehr Journalistinnen wegblieben und dass die Frauen aus den Printmedien, dadurch, dass es an den Rundfunkanstalten waren, diese Mediengruppen, und nur dort, die Printfrauen überhaupt nicht organisiert wurden. Von daher wurde einfach diese zusätzliche Organisation notwendig. Und insofern sind wir daran gegangen, ein Netzwerk zu knüpfen, was auch bewusst von den Chefetagen her bis zu den einfachen Redakteursposten und auch zu Pressesprecherinnen hin übrigens reichen sollte. Wir sind davon ausgegangen, dass Journalistinnen wie alle Frauen Mentorinnen brauchen, die sie inhaltlich und beruflich fördern, dass man einen Aufstieg oder ein Weiterkommen nicht ohne Hilfe machen kann und dass dazu eben letztendlich diese Netzwerke notwendig sind. Nicht jede Redakteurin sollte sich auf Dauer auf ihre eigenen Ellenbogen verlassen müssen. Man weiß ja auch, dass sie nicht immer gleich spitz sind. Die soziale Auswahl der im Journalismus tätigen Frauen darf sich auch nicht an ihrer Durchsetzungsfähigkeit bestimmen. Denn sozial bedeutet die Durchsetzungsfähigkeit von Frauen in den Redaktionen immer, dass die Schwächeren weggedrückt werden. Das sind wiederum andere Frauen und insofern letztendlich auch dieses interne Gerangel unter Frauen an dem Punkt auch dann kein Ende findet. Wenn man die Zahl bestimmen will, ungefähr ab wann sich überhaupt politisch etwas verändert, da gibt es ja eigentlich nur Studien über die Parlamente, vor allem in Nordeuropa, dann wird gesagt, 30-35% Frauen braucht es in den Parlamenten, bis es genügend Frauen sind, um sich auszudifferenzieren. Also, dass jede Frau letztendlich so sein kann, wie sie selber ist, so arbeiten kann, wie sie es empfindet und sich auch so verhalten kann, wie sie es möchte. Dass also letztendlich nicht eine Frau, wie in der Politik früher immer, alle Frauen vertreten muss. Das kann sie aber nicht, weil sie nicht zugleich dick und dünn sein kann. Und diese Zahl von 35% wird in der Regel als die kritische Masse angesehen, also das ist da so ein Terminus technicus, ab dem sich tatsächlich etwas verändern kann. Und wir müssen also sicherlich davon ausgehen, dass wir auch 35% Frauen in den Medien brauchen, erstmal in den Redaktionsstellen, ehe wir wirklich daran gehen können, auch die Inhalte und die Arbeitszeiten und auch die Art von vorgesetzten Positionen zu verändern. Dass wir nicht daran gehen können, zu sagen, im Augenblick interessiert mich eigentlich so eine Position in der Chefetage nicht, weil sie eigentlich nicht halbtags ist oder weil sie eine Arbeitszeit hat, die immer Überstunden verlangt. Wenn wir diese Bedingungen im Moment an die Positionen stellen, werden wir es nicht schaffen, sondern wir müssen erstmal diese bestimmte Anzahl auch von Frauen in diese Medien hineinbekommen. Als der Deutsche Journalistinnenbund sich gründete, sind wir natürlich nicht nur auf große Willkommensgrüße gestoßen, sondern es gab gerade von Seiten der Gewerkschaften her ein massives, eher feindliches Echo. Und wir wurden abgewehrt als spalterische Konkurrenz, wir wurden als berufsständische Organisationen eingeschätzt und auch als eher, es wurden auch diese Karriereaspekte unterstrichen, wobei man wissen muss, dass die alte IG Druck eine sehr linke Orientierung hatte und sehr viele Drucker immer organisiert hatte. Also auch dort immer der journalistische Bereich tendenziell eher zu kurz kam. Nach der ersten Gründungseuphorie, dass auch schon sehr schnell fast 300 Kolleginnen zu uns den Weg fanden, stellte sich natürlich auch heraus, dass wir in unserem Verband unterschiedliche Meinungen haben und dass es gar nicht so einfach ist, alle Frauen unter einen Hut zu kriegen. Jedenfalls nicht so einfach und so schön, wie wir es uns geträumt hatten. Sobald wir eine Frau vorschlugen, wenn es um einen Intendantenposten ging, gab es interne Kritik. Die einen sagten, die kann ja gar nicht genug. Die anderen sagten, wir wollen sowieso nicht Intendanten werden. Und die Dritten versuchten, diesen Vorschlag aufrechtzuerhalten. Das heißt, an dem Punkt Karriere gehen die Meinungen von Frauen ganz weit auseinander und es ist nicht so einfach, tatsächlich dann eine Verbandspolitik in diese Richtung zu gestalten. Selbst wenn diese Karriereposten und die Beförderung und die Unterstützung von Frauen dahin erstmal doch nur dieses strategische Ziel hat, genügend Frauen in diese Positionen zu kriegen. Zum Beispiel, wenn es im Bayerischen Rundfunk eine Stelle gäbe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass, sagen wir mal, unsere Wunschkandidatin eine Feministin auf diesen Posten käme. Und also auch sicherlich keine SPD-Frau. Und insofern ist auch die Kontroverse in unserem Verband, der eher so links-feministisch angesiedelt ist, was machen wir eigentlich mit solchen Posten, die nun mit Sicherheit vom konservativen Lager besetzt sind. Und auch das ist ein Streitpunkt, aber ich meine, das sind Streitpunkte, die werden überall aufkommen und die sind auch sehr wichtig. Ist es möglich, eine CSU-Kandidatin zu fördern? Ist es möglich, sich innerhalb des konservativen Spektrums jemanden auszudenken, der möglicherweise eine Position so wahrnehmen würde wie die Süßmut des Ministeriums? Also, dass man dort guckt, wo sind eigentlich Frauen, die eigentlich überparteilich arbeiten würden und genauso gut in einer anderen Partei sein könnten. Im kommenden Jahr wollen wir eine Konferenz machen zum EG-Binnenmarkt. Auch dort wird ja sich die Medienlandschaft erheblich verändern dadurch, weil immer mehr Zeitschriftenkonzepte von anderen Staaten übernommen werden. Bei den Frauenzeitungen haben wir das seit langem beobachten können, dass sie hüber und nüber wanderten und faktisch nur die aktuelle Themengestaltung in den Ländern noch gemacht wurde. Insofern ist Europa auf eine Weise ja bereits unter den Konzernen aufgeteilt, nicht nur die DDR unter den westdeutschen Konzernen.